Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Warten auf die Geiseln, warten auf die libysche Entscheidung. Die zwei Schweizer sind noch in Tripolis und Tripolis hat auch noch keinen Richter fürs Schiedsgericht berufen. Gymnasialbildung für viele. In der Schweiz sollen 2/3 aller Schulabgänger die Maturität machen, verlangen die Akademien der Wissenschaften. Nach dem Vorbild der USA, nun nimmt Frankreich die Schweizer Banken ins Visier. Und Schluss mit Dornröschenschlaf. Der Wahlkampf in Deutschland wird nach den Landtagswahlen doch noch spannend. Über eine neue deutsche Regierung und über die Nähe der Parteien zum deutschen Stimmvolk sprechen wir im Tagesgespräch mit unserem früheren Deutschland-Korrespondenten und Buchautor in Berlin, Fritz Tinkelmann. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Roger Brändling.
In der Schweiz sollen in Zukunft mehr als 2/3 eines Jahrgangs einen Matura-Abschluss erwerben. Dies fordern die Akademien der Wissenschaften Schweiz in ihrem Weißbuch mit Vorschlägen zum Bildungssystem im Jahr 2030. Zudem schlagen die Akademien vor, die Strukturen im gesamten Bildungssystem zu vereinfachen und zu vereinheitlichen. Zu diesem Zweck solle eine Bundesinstitution geschaffen werden, eventuell gar ein eigenes Departement. Der Tessiner CVP-Regierungsrat Luigi Petrazzini soll Nachfolger von Bundesrat Cuspin werden. Die CVP Tessin stellt einen entsprechenden Antrag an die nationale Parteispitze. Da die FDP auf eine Nomination von Parteipräsident Fulvio Pelli verzichtet habe, dränge sich eine andere Tessiner Kandidatur auf. Die CVP Schweiz zeigte Verständnis für den Tessiner Vorstoß. Petrazzini sei ein sehr guter Kandidat, sagte Parteisprecherin Binder. Am Grundsatzentscheid, mit einer Einerkandidatur in die Bundesratsersatzwahl zu steigen, ändere sich jedoch nichts. Die Schweizer Bauern haben im letzten Jahr gut 64.000 Franken pro Betrieb verdient. Das sind rund 3.000 Franken mehr als im Vorjahr. Grund seien die höheren Preise für Schweinefleisch und Milch, teilt die Forschungsanstalt Agroskop mit. Der Bauernverband warnt jedoch, die zunehmende Teuerung, der gegenwärtig tiefe Milchpreis sowie die Öffnung gegenüber dem europäischen Markt würden die Situation wieder verschlechtern. Wenn Schweizer Wehrmänner Wache halten, ist die Waffe ab morgen nicht mehr durchgeladen. Dafür werden die Soldaten mit einem Pfefferspray ausgerüstet. Wie das Verteidigungsdepartement, das VBS, mitteilt, soll die Waffe nur noch in Ausnahmefällen geladen werden. Und solche Ausnahmen könnten die Kommandanten anordnen aufgrund einer Lagebeurteilung. Mehr Geld für Kinderkrippen in der Schweiz. Dies fordern die Gewerkschaft VPOD und der Schweizerische Kindertagesstättenverband KITAS. Konkret fordern die beiden Verbände jährlich 1% des Bruttoinlandprodukts. Dies entspräche rund 5 Milliarden Franken. Zurzeit liegen die Ausgaben bei 0,2% des Bruttoinlandprodukts. Mit diesem Geld sollen die Kinder unter anderem gut ausgebildetes Betreuungspersonal sowie genügend Krippenplätze erhalten. In der Schweiz fehlten noch tausende Betreuungsplätze, argumentieren die beiden Verbände. In Genf ist am Morgen die 3. Weltklimakonferenz der UNO eröffnet worden. Die Eröffnungsrede hielt Bundespräsident Merz. Um klimabedingte Umweltkatastrophen verhindern zu können, bräuchten die Behörden der Staaten zuverlässige Klimavorhersagen, erklärte Merz. Dies sei Aufgabe der Konferenz. Die Genfer Klimakonferenz dauert bis zum Freitag und hat sich den Aufbau eines Klimainformationsnetzwerks zum Ziel gesetzt. Am Donnerstag kommen die Umweltminister aus über 150 Ländern zusammen. Die Migro ruft Schwimmflügel für Kleinkinder zurück. Der Grund: bei den Schwimmhilfen für Kinder bis 6 Jahre können beim Aufblasen oder Anziehen Nähte reißen. Dadurch sind sie am Oberarm nicht mehr fixiert. Wer also seit Februar 2008 in einer Mikrofiliale oder einem Sport-X-Geschäft solche Schwimmflügel gekauft hat, soll diese zurückbringen. Die Migro erstattet den Verkaufspreis zurück. In Berlin sind die Spitzen der großen Parteien Deutschlands zusammengekommen. Sie wollen die Ergebnisse der Wahlen vom Wochenende in den 3 Bundesländern Sachsen, Thüringen und Saarland beraten. Und sie wollen eine Strategie festlegen für den Endspurt im nationalen Wahlkampf, denn in einem Monat wählen die Deutschen das nationale Parlament, den Bundestag. Die Christlichdemokraten von Angela Merkel erlitten am Wochenende schwere Verluste. Die Kanzlerin sprach von einem Weckruf. Ihr Herausforderer Frank-Walter Steinmeier von der SPD sprach hingegen von Rückenwind für sich und seine Partei. In Japan hat sich die oppositionelle Demokratische Partei deutlich die Mehrheit im Unterhaus gesichert. Nach Auszählungen fast aller Stimmen hat die Partei von Yukio Hatoyama 300 der 480 Sitze gewonnen. Die Liberaldemokraten, die Japan seit mehr als 50 Jahren fast ununterbrochen regiert haben, wurden klar geschlagen.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Die Schweizer Geiseln in Libyen, das Thema beschäftigt uns in den nächsten Minuten. Wir fragen, wie ernst nimmt Libyen eigentlich den Streitfall mit der Schweiz? Die Schweiz ist voller kluger Köpfe und die will der Dachverband der Schweizer Wissenschaftler fördern. Wir sagen wie. Frankreich droht eigenen Bürgern, die Gelder in Schweizer Banken am Fiskus vorbeigeschmuggelt haben sollen. Wir fragen, ist's Dichtung oder Wahrheit? Nur Wahrheit erzählen die Worte des Monats und Bände sprechen die Wahlresultate aus Deutschland, die großen Parteien verlieren. Darüber sprechen wir auch ausführlich im Tagesgespräch mit unserem langjährigen Deutschland-Korrespondenten Fritz Dinkelmann um 13 Uhr. Dies und mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten mitgeteilt von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.219 Punkten, plus 0,1%. Der Euro wird zu 1.5167 Franken gehandelt und der Dollar zu 1.0612 Franken. Das Wetter. Die Sonne scheint heute in der ganzen Schweiz bei 25 bis 28 Grad. Im Süden gibt es in den Bergen zum Teil dichtere Quellwolken. Am Dienstag bleibt es sonnig bei rund 28 Grad. Gegen Abend gibt es aber erste lokale Schauer oder Gewitter. Am Mittwoch ist es dann wechselhaft mit Schauern und nur noch mit kurzen sonnigen Abschnitten. Die Temperaturen erreichen dann noch rund 24 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. Stau oder stockender Verkehr in der Region Basel auf der A2 Richtung Luzern zwischen der Verzweigung Augst und der Verzweigung Sissach. In der Region Aargau auf der A1 Richtung Zürich zwischen Mägenwil und der Verzweigung Bierfeld. Und in der Region Zürich auf der A3 Richtung Wiedikon zwischen Zürich-Bruna und dem Autobahnende. Schließlich ein Hinweis zum Schienenverkehr. Auf der Linie Zürich-Habe-Ziegelbrücke ist die Strecke zwischen Thalwil und Horgen wegen einer Fahrleitungsstörung zurzeit unterbrochen. Die Intercity-Züge werden über Winterthur-Buchs umgeleitet. Die Interregio-Regionalzüge und S-Bahnen fallen aus. Es muss daher mit größeren Verspätungen gerechnet werden.
Bis morgen sollten die beiden Geschäftsleute, die in Libyen festsitzen, eigentlich in der Schweiz sein. So wurde es Bundespräsident Merz nach seinen Aussagen vom libyschen Premierminister zugesichert. Vertraglich vereinbart hatten die beiden Länder, bis gestern das Schiedsgericht zusammenzustellen, das die Vorfälle rund um die Verhaftung von Hannibal Gaddafi untersuchen muss. Mit einem Mitglied nach libyscher und einem nach Schweizer Wahl. Die Schweiz hat gestern die britische Juristin Elizabeth Wilmhurst mit dieser Aufgabe betraut. Die Libyen aber haben bis jetzt keinen Namen eines Schiedsrichters der Öffentlichkeit bekannt gegeben. Damit ist fragwürdig, wie ernst Libyen den Vertrag mit der Schweiz nimmt. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Die Schweiz hat Wort gehalten, ganz im Sinne des Vertrags, den Bundespräsident Hans-Rudolf Merz in Tripolis unterzeichnete, hat die Schweiz innerhalb der gesetzten 10-Tages-Frist eine Schiedsrichterin ernannt. Doch seitens der Libyer blieb es gestern auffällig still. Der Öffentlichkeit wurde gestern kein Name eines Schiedsrichters präsentiert. Auch die staatliche libysche Presseagentur erwähnt eine Ernennung mit keinem Wort. Was hat dies alles zu bedeuten? Astrid Epine, Völkerrechtlerin an der Universität Freiburg, hat den Vertragstext nochmals genau durchgelesen. Dort steht:
Each party shall designate an independent third country personality within 10 days from the signature of this agreement.
Nun, dass die Libyer keinen Schiedsrichter öffentlich gemacht haben, darin allein kann Völkerrechtlerin Epine noch keinen Vertragsbruch erkennen.
Sicherlich kann man aus dem Abkommen wohl nicht ableiten, dass man diese Ernennung veröffentlichen muss.
Möglich wäre auch, sagt Epine, dass die Ernennung nämlich im Stillen passiert und dann der Schweizer Seite mitgeteilt worden sei. Auf Anfrage beschränkt man sich beim zuständigen Außendepartement von Micheline Galmiret aber auf die Feststellung, dass man zurzeit nichts zu einer libyschen Nominierung sagen könne. Man verweist auf die libyschen Vertretungen in Bern und Genf. Auf der libyschen Botschaft und der libyschen Mission sind aber ebenfalls keine weiteren Informationen zu erhalten. Das alles deutet darauf hin, dass die Libyer bis anhin keinen Namen geliefert haben, obgleich für die Schweizer Seite stets klar war, dass bis gestern Sonntag die Schiedsrichter ernannt werden müssten. Für die Völkerrechtlerin lässt der Vertrag und die 10-Tages-Frist aber einen kleinen Interpretationsspielraum offen.
Man könnte sich natürlich fragen, ob nur Werktage zählen oder auch Feiertage und wenn ja, welche Feiertage. Aber selbst dann handelt es sich ja lediglich um eine Differenz von 2 oder 3 Tagen.
Wenn die libysche Seite bis dann aber tatsächlich keinen Namen präsentiert haben sollte, was würde dies für das Schiedsgericht bedeuten? Astrid Epine.
Das würde zunächst bedeuten, dass das Schiedsgericht seine Arbeit nicht aufnehmen kann und der Vertrag insoweit nicht durchgeführt werden kann.
Ungültig würde der umstrittene Vertrag mit Libyen aber nicht von sich aus, erklärt die Völkerrechtlerin.
Dazu bräuchte es eine entsprechende Äußerung der Schweiz diesfalls gegenüber Libyen, das sich ja nicht an den Vertrag gehalten hat. Es ist aber relativ unwahrscheinlich, dass die Schweiz jetzt ganz kurz nach Ablaufen dieser Frist den Vertrag kündigen würde. Das wäre merkwürdig.
Hinzu kommt, dass die beiden festgehaltenen Schweizer auch nach neuesten Informationen noch immer nicht auf dem Weg in die Schweiz sind. Die Schweiz ist damit weiterhin dem Goodwill von Gaddafi ausgeliefert. Vertrag hin oder her.
Ein einheitliches Bildungssystem für die ganze Schweiz und 3-mal so viele Maturitätsabschlüsse im Vergleich zu heute. Die Forderungen der Schweizer Wissenschaftler brechen mit alten Traditionen, gerade auch mit der kantonalen Zuständigkeit bei der Bildung. Zu lesen sind diese und andere Vorschläge in einem Weißbuch der Akademien der Wissenschaften, dem Dachverband der Schweizer Wissenschaftler. Und zu diskutieren geben sie wohl noch einiges. Elmar Plotzer berichtet.
Etwa ein Fünftel der Schweizerinnen und Schweizer hat das Gymnasium absolviert und die Matura gemacht. Im internationalen Vergleich eine sehr niedrige Zahl von Maturanden. Das müsse sich ändern, fordert die Akademie der Wissenschaften Schweiz in ihrem neuen Weißbuch. Bis zum Jahr 2030 soll es der Normalfall sein, dass in jedem Jahrgang über 2/3 der Schweizer die Matura im Sack haben. Denn nur auf dieser breiten Basis werde es gelingen, die richtigen Leute für die verschiedenen Aufgaben in der künftigen Arbeitswelt zu finden, sagt Walter Zimmerli, einer der Verfasser des Weißbuchs.
Wir brauchen Breite, um Spitze zu erreichen, weil sie die Talente, die wir in unserer Gesellschaft haben, möglichst gut ausbeuten müssen. Das heißt, in einer großen Population mag das nicht so wichtig sein, aber in einer kleinen Population wie der Schweiz ist es ungeheuer wichtig, dass man jedes einzelne Talent erwischt und weiter fördern kann.
Allerdings würde die angestrebte hohe Maturandenzahl Konsequenzen haben. Mit der Matura kann man sich heute automatisch an den Schweizer Universitäten einschreiben und in der Regel studieren, was man will. Damit wäre nach den Vorstellungen der Weißbuchautoren Schluss. Die Universitäten sollen selber entscheiden, wen sie zu welchem Studiengang zulassen. Die hohe Maturitätsquote wäre außerdem das Ende des dualen Schweizer Bildungssystems, in dem ein großer Teil der jungen Menschen eine Berufslehre absolviert. Die Grenzen zwischen Berufslehre und Studium seien ohnehin fließend geworden, meinen die Studienautoren mit Verweis auf die Fachhochschulen. Die Akademie der Wissenschaften Schweiz fordert generell, dass die Schweizer Bildungspolitik einheitlicher werden soll. Ein zu starker Kantönligeist stehe diesem Ziel oftmals im Wege. Am liebsten wäre es dem Weißbuchautor Walter Zimmerli, wenn es im Bundesrat ein eigenes Departement für Bildung und Forschung gäbe.
Das wäre die institutionelle Konsequenz davon. Wenn wir weiter bei den Industrienationen an der Spitze mitspielen wollen, dann werden wir auch das politisch in irgendeiner Weise abbilden müssen.
Die Frage ist aber, ob eine solche einheitliche, zentralere Bildungspolitik auch beim Volk gut ankommen würde. Hans Ambühl, der Generalsekretär der Erziehungsdirektorenkonferenz.
Was mich hier natürlich interessieren würde, wäre, wie das beispielsweise unter Berücksichtigung der direkten Demokratie, die uns in der Schweiz als Besonderheit auch international in allen diesen Prozessen begleitet, eben wirklich dann zu haben ist.
Schon Harmos hat ja gezeigt, dass Vereinheitlichungsbestrebungen in der Schweizer Bildungspolitik einen schweren Stand haben.
Zuerst die USA und jetzt auch Frankreich. Der Druck auf die Schweizer Banken verstärkt sich. Steuerhinterziehung, das Finanzministerium verschärft den Ton. So titelt heute der französische Figaro. Die Nachricht, dass die Behörden Paris die Namen von 3000 mutmaßlichen Steuerflüchtlingen kennen, findet in den französischen Medien breite Beachtung. Was Tatsache ist und was Erfindung, ist allerdings unklar. Und es gibt sogar die Spekulation, dass alles nur ein Bluff des französischen Wirtschaftsministers Eric Woerth sein könnte. Die Frage an unseren Frankreich-Korrespondenten Rudi Meder in Paris: Gibt es diese Liste mit 3000 Namen wirklich?
Ja, wenn man im Ministerium nachfragt, dann wird hauchend heilig versprochen, dass es die Liste gebe. Das sei doch kein Pokerspiel, sagt man fast schon beleidigt. Ich gehe davon aus, dass es schon irgendeine Liste gibt, auch wenn man sagen muss, das Ganze ist darauf angelegt, Druck zu erzeugen. Es geht ja darum, dass die Steuersünder sich selbst anzeigen bis Ende Jahr, sich selbst melden und dann auch in den Genuss einer etwas milderen Behandlung kommen. Diese Strategie würde auch funktionieren, wenn die Liste nicht existieren würde, wenn es nur ein Bluff wäre. Aber das wäre doch etwas dicke Post und ich nehme an, es gibt eine Liste.
Gibt es denn eine glaubhafte Erklärung, wie eine solche Liste zu den französischen Steuerbehörden hätte gelangen können?
Banken haben diese Namen gemeldet, heißt es. Nun, was für Banken? Dann heißt es Banque Installée en France. Das sind sicher einmal französische Banken, die sind ja verpflichtet, den Steuerbehörden Informationen zu liefern. Ob das auch französische Filialen von Schweizer Banken sind, das will man nicht präzisieren. Man will es hier eben bewusst offen lassen, schwammig, damit niemand sagen kann, ich bin aus dem Visier, dass wirklich jeder Steuersünder Angst haben muss, er werde entdeckt. Gewisse Banken sollen sich spontan gemeldet haben, andere auf Anfragen. Und das ist mir auch ganz interessant. Minister Woerth will von den Banken Angaben über Kunden, die Gelder in die Schweiz transferiert haben. Er will diesen Druck weiter verstärken, in der Öffentlichkeit, aber auch auf die Banken selbst.
Staatspräsident Sarkozy hat sich innerhalb der EU immer wieder kritisch zur Schweiz und zum Bankgeheimnis gestellt. Steht denn Sarkozy persönlich hinter diesem Schachzug, dieser Ankündigung des französischen Wirtschaftsministers?
Absolut. Sarkozy hat sich ja für eine Moralisierung des Kapitalismus stark gemacht. Er hat hoch und heilig versprochen, das wird nicht so weitergehen, da werde ich dafür sorgen. Französinnen, Franzosen, ich werde dieses Versprechen halten. Er hat den Mund sogar gewissermaßen ein wenig vollgenommen. Was er dann geliefert hat, war nämlich relativ dürftig. Er hat ja nur vorgeschlagen, dass diese Boni, diese Bankboni, gestaffelt ausbezahlt werden. Zunächst nur ein Drittel und dann der Rest später. Und gleichzeitig ist es schwierig, die G20 auf seine Seite zu ziehen, wenn es darum geht, diese Vorschläge umzusetzen. Da ist es sehr willkommen, wenn es ihm gelingt, auf einem anderen Schauplatz sich als Kämpfer gegen die Steuerhinterziehung zu profilieren. Es gibt einen breiten Konsens in der Bevölkerung, dass Steuerhinterziehung bekämpft werden muss. Es ist ein rotes Tuch gewissermaßen wie diese Bonuszahlungen. Und in einer Zeit, wo immer mehr Leute die Arbeit verlieren, wo Familien sich nach der Decke strecken müssen, um alle Rechnungen zu bezahlen, wo andere um die Arbeitsplätze zittern müssen, da versteht niemand, dass es Privilegierte geben soll, die ihr Geld im Ausland vor dem Fiskus verstecken können. Und da ist es sehr willkommen, wenn er hier punkten kann.
Das waren Einschätzungen unseres Frankreich-Korrespondenten Rudi Meder. Es war der letzte große Test gestern, einen Monat vor der deutschen Bundestagswahl. Die Stimmberechtigten machten in drei deutschen Bundesländern für die dortigen Parlamente ihre Kreuze auf die Wahlzettel. Kaum Kreuze gab es bei den Namen der Kandidatinnen und Kandidaten der beiden großen Parteien, CDU und SPD, also bei den Vertretern der zwei großen Parteien, die zusammen auf Bundesebene regieren. Die CDU verliert im Saarland und in Thüringen ihre absolute Mehrheit und auch die SPD kommt nicht wirklich vom Fleck. Welche Schlüsse ziehen die großen Volksparteien daraus? Ursula Hürzeler in Berlin sucht Antworten auf diese Frage.
Bisher hat Angela Merkel geschwiegen. Die Kanzlerin und CDU-Chefin wird den Absturz ihrer Partei erst nach den internen Sitzungen am frühen Nachmittag kommentieren. Eines aber ist klar, die Vorlage für den Endspurt im Bundestagswahlkampf hat sie sich anders vorgestellt. So wie in Sachsen zum Beispiel. Dort hat die CDU ihre 40% verteidigt und wird künftig wohl zusammen mit der FDP regieren. Mit genau jener Partnerin also, die sich Angela Merkel auch für den Bund wünscht. Aber eben, nur in Sachsen hat es dieses Bilderbuchresultat gegeben. Ansonsten Fehlanzeige. In Thüringen und im Saarland reichen eine große und eine kleine Partei nicht mehr, um zusammen eine stabile Regierung zu bilden. Das ist eine der gestrigen Lehren. Die Wählerschaft in Deutschland ist nämlich unberechenbar geworden. Statt auf die beiden Volksparteien CDU oder SPD setzt sie zunehmend auf kleinere Gruppierungen. Die Folge ist eine Zersplitterung der Macht. Davon profitiert momentan vor allem die FDP, die ihre Ergebnisse praktisch überall verdoppeln konnte. Aber zugelegt haben auch die Grünen. Die freuen sich nach Parteichefin Claudia Roth nun darauf, dass ihre Themen Aufwind bekommen.
Jetzt beginnt ein Wahlkampf, wo es um Inhalte geht, wo es um die Frage geht, wer hat Antworten auf die Krise, wer streitet sich jetzt tatsächlich um die Frage, wie kann man Wirtschaft und Klima miteinander verbinden und wer schafft Gerechtigkeit.
Mit ihren ökologischen Rezepten sind die Grünen längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das macht sie flexibel und so ist es denn nur logisch, dass sie mit ihren 6% mitentscheiden können, ob im Saarland künftig links oder rechts von der Mitte regiert wird. Von derlei Möglichkeiten ist die Linkspartei noch weit entfernt. Sie muss froh sein, wenn die SPD sie nicht länger als politisches Schmuddelkind behandelt und dafür als eventuelle Regierungspartnerin auf Landesebene akzeptiert. Dabei hat gerade Oskar Lafontaine im Saarland gezeigt, dass er die Stimmungslage vieler Deutscher besser trifft als die Sozialdemokraten. Scharenweise hat er Arbeitslose und Arbeiter mobilisiert, die sonst zu Hause geblieben wären. Damit hat der Linke sein Hauptziel erreicht, für das er wochenlang geworben hatte.
Wir wollen, dass hier von der Saar wieder mal ein Signal ausgeht. Deutschland muss wieder sozialer werden.
Kein Zweifel, der Wahlsonntag gestern hat die politische Landschaft wieder einmal tüchtig durcheinandergewirbelt und Gewinner waren durchs Band weg die kleineren Parteien. Ohne sie läuft in den deutschen Parlamenten nichts mehr. Darauf müssen sich die Volksparteien einstellen. Denn im Gegenzug schrumpfen die beiden weiter. Wurden die SPD zu Zeiten Willy Brandts oder später die CDU unter Helmut Kohl noch mit 44% oder deutlich darüber gewählt, müssen sich die Parteistrategen heute mit deutlich weniger Zuspruch begnügen. Sie können froh sein, wenn sie, wie bei der letzten Bundestagswahl, auf plus minus 35% kommen. Aus heutiger Sicht wäre das für die SPD allerdings ein Traumergebnis. Die vormals stolze Volkspartei dümpelt gemäß Umfragen momentan nämlich um die 23%.
Aus Berlin, Ursula Hürzeler. Deutschland, die Wahlen und der Zustand des Landes, das ist auch Thema um 13 Uhr mit unserem früheren Deutschland-Korrespondenten Fritz Dinkelmann im Tagesgespräch. In der Wirtschaftskrise wollten die Japanerinnen und Japaner unbedingt den Wechsel und so kommt es zur Änderung, die Geschichte schreiben wird. In Japan haben die Wahlberechtigten die politischen Verhältnisse mit den Wahlen fürs Unterhaus vollends auf den Kopf gestellt. Nach 5 Jahrzehnten an der Macht muss die liberal-demokratische Partei die größte Niederlage in ihrer Geschichte hinnehmen. Die Regierungspartei verliert auf einen Schlag 2/3 ihrer Parlamentssitze. Und das Land hat einen neuen Regierungschef. Oppositionsführer Yukio Hatoyama. Martin Fritz über den neuen Mann an der Spitze.
Endlich ist Yukio Hatoyama am Ziel. Nach 16 Jahren in der Opposition hat er die Dauerherrschaft der Liberaldemokraten beendet. Der 62-Jährige verkörpert den historischen Regierungswechsel. Er hatte die Demokratische Partei, die DPJ, 1996 mitgegründet und war 9 Jahre lang entweder ihr Generalsekretär oder ihr Vorsitzender. Mit seiner warmherzigen und ernsthaften Art konnte der studierte Ingenieur viele Wähler persönlich davon überzeugen, dass sich der Stil der Politik ändern wird. Am Wahlabend erklärte Hatoyama, ein neues Kapitel hat begonnen. Wir müssen die Bedürfnisse des Volkes aufnehmen und darauf antworten. Die Regierung geht voran, aber mit mehr Betonung auf dem Volk. Geschickt hatte Hatoyama im Wahlkampf das Wort Change benutzt. Ein japanischer Obama ist er aber nicht. Dafür bräuchte er mehr Ausstrahlung und Führungskraft. Noch vor 3 Monaten war Hatoyama nur der Generalsekretär und damit die rechte Hand des damaligen DPJ-Chefs Ichiro Ozawa, seit langem Japans einflussreichster und am meisten gefürchteter Politiker. Ozawa hat die Opposition geformt und den Wahlkampfslogan »Eine Politik im Dienste der Menschen« entworfen. Nur wegen des Rücktritts von Ozawa im Mai nach einem Spendenskandal steht Hatoyama als glänzender Sieger im Rampenlicht. Ein Zufall ist sein Triumph dennoch nicht, denn der Hatoyama-Clan wird schon seit langem als Japans Kennedy-Familie bezeichnet. Der Urgroßvater war Parlamentspräsident, der Großvater Premierminister, der Vater Außen- und der Bruder Innenminister. Der andere Großvater gründete den Reifenhersteller Bridgestone. Deswegen ist der Enkel heute Japans wohlhabendster Politiker. Früher wurde Hatoyama als Softeis verspottet, weil er leicht beeinflussbar war. Wegen seiner hervorstehenden Augen erhielt er den Beinamen Außerirdischer und weil seine Ideen oft unrealistisch waren. Inzwischen bescheinigen ihm Beobachter mehr Reife und Erfahrung. Einen Machtkampf mit dem Schattenherrscher Ozawa zu gewinnen, traut ihm aber kaum jemand zu.
Der August geht heute zu Ende. Zeit für den Rückblick in Tönen. Die Geiselaffäre mit Libyen beschäftigte die Schweiz in der zweiten Monatshälfte. Und die beiden Schweizer sitzen immer noch fest. Die innenpolitische Krise ist nicht ausgestanden und die Fakten nicht verarbeitet. Im Moment ist diplomatisches Schweigen angesagt. Und Diplomatie war auch sonst ein zentrales Thema im August. Wie Daniel Hubacher feststellen konnte, die Worte des Monats.
Wir müssen bei uns selber beginnen und eingestehen, dass wir überbordet haben und dass es wieder mehr Bescheidenheit und Hilfsbereitschaft braucht.
Ermahnte uns der Bundespräsident in seiner Erst-August-Ansprache und ist dann mit beherztem Beispiel vorangegangen. In einer Nacht- und Nebelaktion hätten die beiden Schweizer Geschäftsmänner aus den Fängen des libyschen Diktators Gaddafi befreit werden sollen. Doch der Preis ist hoch und die Sache zieht sich in die Länge. Für CVP-Nationalrätin Kathi Ricklin eine komplett unverständliche Aktion.
Völlig eskaliert. Wenn ich jetzt diese Vereinbarung mit dem libyschen Staat lese, dann ist das ja ein absoluter Kniefall vor Libyen und das erschreckt mich sehr. Also da hätte man, wenn man rasch reagiert hätte, das wahrscheinlich auf ganz tiefem Feuer diplomatisch lösen können.
Und auch SVP-Chef Toni Brunner schauderte es.
Stellen Sie sich vor, wenn die zwei Festgehaltenen nicht wie vom Bundespräsident Merz angekündigt in die Schweiz zurückkehren sollten, stellen Sie sich vor, was dann abgeht. Ich will es mir nicht vorstellen.
Wir uns auch nicht. Dafür haben in einem anderen brisanten Fall lange Verhandlungen zu einem Resultat geführt, bei dem die Schweiz wenigstens vorläufig mit einem blauen Auge davongekommen ist.
Wir sind froh, dass es zu einem Vergleich gekommen ist. Es hat uns sehr viel Zeit, auch sehr viel guten Willen gekostet, jetzt in den letzten Monaten diese Gespräche zu führen. Wir haben über kleinste Details gerungen und ich meine, wir haben jetzt einen Vergleich, hinter dem beide Länder stehen können.
Erklärte eine einigermaßen erleichterte Bundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf zum UBS-Deal mit den Amerikanern. Doch für diese hat das Spiel Bankgeheimnisknacken erst begonnen. Nun werde man sich andere Schweizer Banken vorknöpfen. Man werde noch von der amerikanischen Steuerbehörde hören, freut sich deren Chef Douglas Schumann.
This is a UBS agreement, but you can expect to see a lot more from us.
Und für SP-Chef Christian Löffra ist die Sache mit dem UBS-Deal noch nicht zu Ende. Er verlangt Gerechtigkeit.
In diesem Land wird jeder, der eine Verkehrsübertretung begeht, vor dem Richter gestellt. Ich glaube, es ist unsere Aufgabe, es ist auch ein Gerechtigkeitsgefühl zu sichern, dass Marcelo Spell und Peter Kurer vor dem Gericht landen.
Das war also der Monat mit gleich zwei Interventionen der Schweizer Regierung im Ausland. Und so zieht Professor Laurent Götschl vom Basler Europa-Institut das Fazit.
In beiden Fällen, im Fall UBS wie auch im Fall Libyen, musste letzten Endes die Außenpolitik bzw. die traditionelle Diplomatie das ausbaden, was andere angerichtet hatten.
Diplomatie, das braucht's auch im Wahlkampf, sei es für die Bundesratswahl oder in Deutschland für die Bundestagswahlen. Nähe zum Volk, das ist das Rezept von Komiker und Möchtegern-Kanzlerkandidat Horst Schlemmer.
Vor allem glaube ich, dass es wichtig ist, nah am Wähler dran zu sein. Und da ich sowieso gerne nah am Menschen dran bin, vor allem am weiblichen Wähler, ist diese Nähe das A und O.
Nah am Menschen und schnell auf den Ski war zeitlebens Toni Seiler. Der Blitz von Kitz der 50er Jahre und spätere Schlagersänger ist letzte Woche gestorben.
Ja, das ist Toni Seiler schon. Wunderbar läuft er hier hin.
Wichtig ist, dass ich den Sport
den ich betreibe. Liebe.
So elegant und sicher fuhr kein anderer über die bucklige Schmelzwiese.
Immer wenn es schneit, 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 hab ich keine Zeit.
Toni Seiler, auch verewigt in den Worten des Monats August von Daniel Hubacher.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.